Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über institutionalisierte Konflikte in Organisationen. Folgende Fragen werden wir beantworten. Wieso fördern Organisationen Konflikte zwischen ihren Mitgliedern? Kann ich meine Kollegin einfach nicht ausstehen oder steckt etwas anderes dahinter? Warum ist eine Eskalation nach oben manchmal sinnvoll und notwendig? Mein Name ist Annika Weber, ich bin Psychologin, Beraterin und Coach bei M19, der Manufaktur für Organisationsberatung in München, und werde euch durch diese Themenreihe leiten. Heute spreche ich mit Carla Albrecht. Hallo Carla.
Hallo.
Über das Thema der institutionalisierten Konflikte. Carla, bevor wir anfangen, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Carla Albrecht. Ich bin vom Grundberuf her auch Psychologin, habe auch eine systemische Ausbildung. Das heißt, ich gucke mir immer an, wie komplexe Systeme ineinander greifen, und mache das auch schon lange als Organisationsberaterin bei M19, mittlerweile auch Mitgeschäftsführerin. Ja, und freue mich heute mit dir darüber zu sprechen.
Ja, dann lass doch gleich mit unserer Einstiegsfrage starten. Warum lohnt es sich heute zuzuhören?
Das Schöne an dem Konzept der institutionalisierten Konflikte ist, dass es zeigt, dass Konflikte in Organisationen häufig notwendig und wichtig sind. Und nur so können wir verschiedene Perspektiven und auch Logiken, die wir in Organisationen haben, gut zusammenbringen. Und nachdem sonst Konflikte ja eher sowas haben, wo die Leute nicht so Lust drauf haben, ist es auch schön zu sehen, dass sie wichtig und richtig sind.
Gut, dass wir uns auch diese Seite der Notwendigkeit von Konflikten widmen. Und da gibt es ja immer dieses schöne Bild von Reibung in Konflikten, die Energie erzeugt und nicht unbedingt gleich zerstörerisch sein muss.
Ja, genau.
Ich hatte so das Gefühl, wenn du gerade schon angefangen hast zu erzählen, dass du diesem Thema doch schon ein paar Mal begegnet bist, wenn du sagst, es ist immer wieder wichtig.
Das ist was, was man in Organisationen immer wieder erlebt und einem immer wieder begegnet. Und vielleicht versuche ich es gleich mal an einem Beispiel festzumachen, weil dann kann man es noch leichter aufzeigen, um was es da geht. Wir haben lange ein Leitungsteam eines mittelständischen Unternehmens begleitet. Da gab es einerseits einen Vertriebschef, den Jan, und andererseits einen Entwicklungschef, den Stefan. Und die haben sich immer wieder miteinander verhakt, auch in unseren gemeinsamen Sitzungen. Einerseits, weil der Vertriebschef Jan immer sehr damit beschäftigt war, gute Umsatzzahlen zu generieren, und hat deshalb auch den Kunden häufig Sonderentwicklungen versprochen. Und der Leiter Entwicklung, der Stefan, war dann genervt und sauer, weil seine Entwicklungsabteilung lieber Produkte entwickelt hätte, die danach standardisiert an den Kunden verkauft werden. Und das hat wirklich immer wieder zu sehr teils auch persönlichen Konflikten zwischen den beiden geführt, mit denen wir dann umgehen mussten.
Mhm. Das heißt, ich versuche nur mal zu wiederholen, ob ich es richtig verstanden habe. Der Entwickler Stefan, hast du gesagt, ja, hatte nicht genug Kapazität, um ständig teure Entwicklungen für den Kunden zu entwerfen. Und der Vertriebler Jan hätte das aber klasse gefunden im Sinne der Verkaufszahlen und Kundenbindung. Ja, ich stelle mir das vielleicht so vor, ja, ähnlich wie wenn man sich einen neuen Anzug kauft, der von der Stange ist günstiger und lässt sich dementsprechend mehr verkaufen. Ich als Kunde fände es natürlich aber fantastisch, wenn er für mich extra maßgeschneidert wird.
Ja, genau. Wenn man die Analogie aufgreift, dann ist wirklich der Entwickler der Schneider und der Vertriebler der Verkäufer, der einen Maßanzug verkauft, ohne vorher mit dem Schneider rückzusprechen.
Okay, verstanden. Also, wenn man sich dann dieses Konfliktbeispiel anschaut, inwiefern hat das mit unserem Thema von heute zu tun, dem institutionalisierten Konflikt?
Ja, je größer eine Organisation ist, desto mehr Arbeitsteilung ist nötig. Das heißt, sobald man anfängt, die Mitarbeiter in Abteilungen aufzuteilen, werden sich innerhalb dieser Abteilungen andere Regeln, aber auch andere Logiken, wie sie Sachen angehen, entwickeln. Und insofern ist es sinnvoll für eine Organisation, dass der Vertriebler dafür sorgen soll, dass die Umsatzzahlen stimmen, und der Entwickler dafür sorgen soll, dass gute Produkte entwickelt werden mit der ihm gegebenen Mitarbeiteranzahl. Und dass diese beiden dann in einer Auseinandersetzung darüber kommen, was wann zählt, nämlich wann Sonderentwicklung und wann Standard, das ist von der Organisation tatsächlich so gewollt und so vorgesehen. Also das ist an dieser Schnittstelle dann knallt oder dass es da Reibungen gibt, das ist was diese Organisation tatsächlich auch in Kauf nimmt.
Also du sagst eben, einerseits gibt es, wie bekannt, die einzelnen Abteilungen mit ihren unterschiedlichen Foki und andererseits wird von den Organisationen gefördert, dass es genügend Berührungspunkte gibt, damit eine konstruktive Auseinandersetzung über die, wie wir sie nennen, Primäraufgabe stattfinden kann.
Genau. Und diese Auseinandersetzung über die momentane Primäraufgabe ist eben immer wichtig an den Punkten, wo sie sich verändert und man neue Umstände hat, die man neu miteinander tatsächlich aushandeln muss. Der Konflikt ist gut handelbar, also der institutionalisierte, wenn es einen stabilen Zustand gibt. Das heißt, wenn alles so ist wie immer. Das heißt zum Beispiel, der Vertrieb Produkte verkauft, die Entwicklung entwickelt und mit ihren Kapazitäten gut handeln kann. Und spannend wird es eben, wenn sich das Außen verändert. Wenn man jetzt das zurück auf unser Beispiel führt, war das in dieser Firma so, dass die Umsatzzahlen schlechter wurden und der Vertrieb also auch mehr unter Druck war, Neukunden unter allen Umständen zu gewinnen. Und auch unter Druck von Geschäftsführerseite. Und deswegen hat er auch mehr Sonderlocken verkauft. Und die Entwicklung musste aber mit gleichen Kapazitäten, weil das Geld eben knapp war und man nicht mehr Leute einstellen konnte, mehr entwickeln und leisten, was die wiederum unter Druck gebracht hat. Und das hat sich dann in dem Konflikt zwischen den beiden verdeutlicht.
Es geht also um einen Aushandlungskonflikt, wie du beschreibst, wie man am besten miteinander verfährt. Was wäre denn eine Empfehlung, die du hättest, wenn man das jetzt so sagen kann, aber gerade an dem Beispiel, ein Rat, den du einer solchen Organisation mitgeben würdest, wie sie in diesen oder ähnlichen Veränderungs- und Anpassungsprozessen gut umgehen sollte?
Ja, ich glaube, an den Stellen ist es wirklich entscheidend, dass man Gesprächsformate schafft, wo beide Parteien um gute Lösungen ringen und zwar in einer gewissen Regelmäßigkeit. Also man institutionalisiert den Konflikt, dann sollte man auch die Gesprächsformate institutionalisieren.
Und wie hat es bei Jan und Stefan geklappt, das Gesprächsformat?
Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, an den psychologisch spannenden Punkt.
Oh, das ist immer ein psychologischer Euphemismus für, es war verdammt schwierig, oder?
Ja, lass es mich so ausdrücken. Die Theorie vom institutionalisierten Konflikt ist sehr organisationstheoretisch und lässt den Teil, wo es menschelt und eben emotional wird, erstmal außer Acht. Das heißt, die gehen davon aus, dass jeder Konflikt, der in der Organisation angelegt ist, auch sachlich und rational gelöst wird. Und bei Jan und Stefan war es wirklich so, dass die auch zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Jan, der Vertriebler, ist sehr optimistisch und outgoing und Stefan, der Entwickler, ist eher bedacht und detailorientiert. Und der Konflikt zwischen den beiden ist dann wirklich sehr schnell sehr persönlich geworden.
Heißt das, sie haben sich gegenseitig die Schuld gegeben oder waren genervt von der jeweils anderen Haltung aufgrund ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten?
Ja, genau. Und die Sachebene ist wirklich völlig aus dem Blickfeld gerückt. Es ging dann nur noch darum, wie blöd ist der eine, wie blöd ist der andere, warum redet der nicht richtig mit mir, warum bindet der mich nicht ein. Also es ging eigentlich nur noch um Verhalten und um die Art, wie der andere ist und weniger um die Sachebene.
Okay, lass an der Stelle, bevor wir hören, wie es weitergeht, nochmal kurz zurücktreten. Mich würde jetzt sehr interessieren, an welcher Stelle und wie bist du eigentlich in diese Organisation gekommen und damit zu Jan und Stefan?
Ja, ursprünglich war unser Auftrag tatsächlich, das Leitungsteam zu begleiten. Und es war aber tatsächlich in einem Stadium, wo Jan und Stefan schon nicht mehr persönlich miteinander gesprochen haben, wenn sie nicht mussten. Und uns war dann in den Vorgesprächen sehr schnell klar, dass man an diesem Konflikt zuerst ansetzen sollte, bevor man mit dem Gesamtteam arbeiten kann.
Das finde ich ja nochmal einen ganz spannenden Hinweis. Das heißt, wenn es emotional sehr brodelt, ist es wichtig, sich die zwei Protagonisten zu holen, mit denen zu sprechen, bevor man wieder auf eine Sachebene gehen kann oder eben auf eine Teamebene.
Ja.
Aber dann erzähl mal, wie ging es dann weiter? Das heißt, ihr wurdet dazugeholt und du sagst, die beiden waren schon sehr verhärtet irgendwo in ihrem Konflikt. Wie habt ihr das denn oder du in dem Fall geschafft, die beiden aus ihrer Verhärtung, aus ihrer Höhle herauszulocken?
Wir haben eine gemeinsame Sitzung mit den beiden gemacht, wo wir an ihren persönlichen Irritationen auch gearbeitet haben. Das heißt, sie durften wirklich auch äußern, was hat sie aneinander gestört in den letzten Monaten? Was waren so Momente, wo sie sich nicht wertgeschätzt oder degradiert gefühlt haben vom anderen? Und haben ihnen geholfen, auch wieder mehr die Perspektive des anderen wahrnehmen zu können. Und dadurch sind sie sich auf der Beziehungsebene wieder näher gekommen. Und dabei hat ihnen wirklich auch dieses Konzept des institutionalisierten Konflikts geholfen, weil sie verstanden haben, dass der Konflikt, den sie miteinander haben, so oder so aufgetreten wäre, auch wenn jemand ganz anderes an ihrer Stelle gewesen wäre.
Ah, spannend. Das heißt, sie konnten dann wieder die Sachebene sehen, indem sie sich von ihrer emotionalen Verstrickung irgendwie geschafft haben zu lösen, indem ihr es miteinander besprochen habt, oder?
Ja, dieses Konzept hat das Ganze sehr entemotionalisiert, weil ihnen klar wurde, dass der Konflikt nur zum Teil mit ihrer Person oder mit ihrem Gegenüber zu tun hat und zum Teil eben wirklich mit ihren jeweiligen primären Aufgaben. Das heißt, wenn jemand anders, wenn sozusagen Jan das Unternehmen verlassen hätte, hätte Stefan mit einem neuen Vertriebler trotzdem den gleichen Konflikt gehabt. Und das hat ihm sehr geholfen, auch nicht mehr so sehr sich auf Jan einzuschießen.
Das erinnert mich auch gleich selber an Beispiele, wo oft so die Idee herrscht, wenn der Einzelne weg wäre, dann ist alles gut. Mhm. Spoiler, Thomas und ich sprechen dazu auch in einer Folge zu Sündenböcken. Und ein Zitat, das mir aus dem Gespräch sehr hängen geblieben ist, ist dieses Bild des Zuges. Wenn man denn dort den letzten Wagen abhängt, dann ist am Ende der vorletzte Wagen schlussendlich der letzte. Also, dass die Ablösung eines Einzelnen meistens nicht die Lösung des Grundproblems darstellt.
Ja, das ist ein schönes Bild. Genau so ist es auch beim institutionalisierten Konflikt. Nur dadurch, dass ich einen von beiden Konfliktparteien austausche, ist der Konflikt nicht weg oder nicht für immer gelöst.
Mhm. Ich fasse mal bis hierhin zusammen, was wir jetzt schon besprochen haben. Einen institutionalisierten Konflikt gibt es, sobald es mehr als eine Abteilung mit unterschiedlichen Fokus für die primäre Aufgabe einer Organisation hat. Und wenn diese Abstimmung untereinander nicht gut zusammenläuft, vielleicht ähnlich wie bei einer gut geölten Maschine, dann entsteht Reibung zwischen den Abteilungen, da jeder schlussendlich seine eigene Überlebensstrategie fährt. Also in dem Moment, wo ins System eine Veränderung kommt, entsteht mehr Reibung. Und dann ist es wichtig, gut miteinander auszuhalten, wie können wir gemeinsam die primäre Aufgabe lösen. Und was du jetzt noch gemeint hast, finde ich ja ganz wichtig, ist ja das Wissen darum, dass es das gibt. Sprich, sich klarzumachen, wir befinden uns gerade in einem institutionalisierten Konflikt, um ihn deswegen von der sachlichen und der persönlichen Ebene wieder auch trennen zu können. Mhm. Nun ist es ja so, dass man sich als Organisation nicht immer einen Berater von außen holen kann. Oder meistens holt man sie dann, wenn es schon ziemlich fortgeschritten ist. Deswegen wäre meine Frage, was sind deine Ideen, wie man intern innerhalb der Organisation damit gut umgehen kann, damit es gar nicht erst so hoch eskaliert?
Ja, eigentlich ist es organisationstheoretisch Aufgabe der Hierarchie, einen institutionalisierten Konflikt aufzulösen, bevor sich die Beteiligten zu sehr verhaken. Weil die oberste Führungsebene eben dafür zuständig ist, den Gesamtüberblick über die Organisation zu behalten. Und deswegen auch entscheiden muss, was ist im Sinne der Gesamtorganisation der beste Weg. Und dafür ist es wichtig, dass der Konflikt eben noch nicht zu sehr auf einer persönlichen Ebene eskaliert ist. Und wie vorhin schon erwähnt, es braucht da wirklich genug Räume für Austausch und Annäherung. Also eine Möglichkeit wären zum Beispiel Strategie-Meetings, wo man sich drüber austauscht. Oder wenn eben Veränderungen anstehen, die man vorhersehen kann, wie man gut damit umgeht und da die Hierarchie eben auch mit eingebunden ist.
Also im Sinne auch von Transparenz. Mhm. Und gleichzeitig denke ich, braucht es auch persönlich ja irgendwo die Voraussetzung, gut reflektieren zu können, oder? Um das Thema von vorher nochmal aufzugreifen, wo befinde ich mich gerade in dem Konflikt?
Ja, und das hilft ja auch zu wissen, oder das hilft vielen auch zu wissen, dass bevor ich meinen Vorgesetzten einschalte und den als nächste Hierarchieebene für die Entscheidung hinzuziehe, sollte ich erstmal versuchen, das selber zu lösen. Weil am Ende habe ich natürlich auch auf die Lösung oder die Entscheidung mehr Einfluss, wenn ich selbst in die Hand nehme und nicht nach oben eskaliere.
Und gleichzeitig, aber das finde ich auch nochmal wichtig, ist es klar, ab einem gewissen Punkt brauchst du die Einschreitung von oben, damit das Ganze auch wieder sich entwirren kann. Mhm. Was ist jetzt, wenn es niemanden mehr drüber gibt? Vorstandsebene?
Ja, das begegnet uns ehrlich gesagt gar nicht so selten, dass wir zu Vorstandsteams hinzugezogen werden, die aufgrund der unterschiedlichen Ressorts, die sie verantworten, einen institutionalisierten Konflikt miteinander haben. Manchmal gibt es noch einen Vorstandsvorsitzenden, der dann sozusagen die oberste Hierarchie übernimmt und den Konflikt lösen kann. Und trotzdem hilft es da häufig, einen neutralen Berater zu haben oder zumindest Moderator, der einen gut durch solche Diskussionen leitet. Und wir begleiten tatsächlich viele Vorstands- und Geschäftsführerteams im Rahmen von Leitungssupervisionen, die regelhaft zu uns kommen und sich wirklich austauschen, was steht gerade an in unserer Organisation und wie bringen wir die verschiedenen Logiken und auch die verschiedenen Perspektiven, die wir auch haben im Leitungsteam, gut zusammen.
Und das beschreibt ja eigentlich, was du vorher auch sagtest, von den institutionalisierten Kommunikationsräumen, oder?
Mhm. Ja.
Das heißt, auch an der Stelle würde ich nochmal zusammenfassen, der To-Dos, die du beschrieben hast, bestenfalls erkennt man erstmal selber, dass man gerade anfängt, aus einem sachlichen Konflikt einen emotionalen, persönlichen zu machen. Sprich, zu erkennen, wir entwickeln gerade etwas Größeres aus einem eigentlich institutionalisierten Konflikt. Davor eigentlich könnte man schon diese Kommunikationsräume schaffen, damit es erst gar nicht dazu kommt. Aber gut, jetzt ist es so und es wird wahrscheinlich auch, egal wie gut man es macht, einfach passieren, weil, wie du sagst, es menschelt. So, sprich Punkt 2, man hat es erkannt, dann kann man ja doch nochmal versuchen, es miteinander zu lösen, indem man es miteinander auf die Art auch bespricht. Hey, wir haben hier gerade aus einem Sachthema ein Emotionales gemacht, lass nochmal auf die Sachebene schauen, so. Und wenn das aber auch nicht weitergeht oder man dieses Erkennen gar nicht mehr möglich war, dann gilt es, die nächste Hierarchieebene für einen Eingriff zu nutzen.
Ja, und für eine Entscheidung und auch Lösung im besten Fall.
Dann nochmal zurückblickend auf Jan und Stefan vom Anfang. Wie ging es mit denen weiter? Mögen sie sich weiterhin? Können Sie noch oder wieder zusammenarbeiten?
Ja, ich glaube, die Unterschiede in Ihren Persönlichkeiten, die sind einfach da und Sie werden wahrscheinlich nie miteinander Best Friends oder gut befreundet sein über die Arbeit hinaus. Aber für die Sachthemen, die Sie miteinander aushandeln müssen, haben Sie wirklich einen Weg gefunden, sich ausreichend Abstimmungsräume zu nehmen und haben auch einen Trick angewandt. Und zwar haben Sie sozusagen diesen Konflikt, der zwischen Ihnen beiden bestand, immer mehr auch auf die unteren Hierarchieebenen verlagert. Das heißt, Sie haben Gespräche gemacht, wo nicht nur Sie beide dabei waren, sondern auch wichtige Mitarbeiter aus Ihren jeweiligen Abteilungen, sodass das Ganze nicht die ganze Zeit zwischen Ihnen beiden ausgehandelt werden musste, sondern Sie wirklich auch eine breitere Masse und noch mehr Perspektiven mit reingeholt haben. Und das hat Ihnen sehr geholfen und auch nochmal zur Entlastung beigetragen.
Schön, das ist ja auch toll, was dann ihr miteinander irgendwo aufbauen konntet für diese Teams oder Abteilungen. Und die Idee würde ich gerade noch in unsere Liste mit aufgreifen, sich mehr Stimmen holen, um klug gemeinsam denken zu können.
Ja.
Lass langsam schon mal Richtung Abschluss schauen. Ich würde dich gerne fragen, was dich persönlich an dem Thema besonders fasziniert.
Ja, ich finde wirklich das Schöne an dem Konzept, und das habe ich schon in vielen Coachings und auch Teamgesprächen festgestellt, ist, dass es sowas Entemotionalisierendes hat. Es bringt irgendwie sofort wieder eine Sachlichkeit rein. Es liegt nicht an mir, es liegt nicht an meinen Kollegen, sondern es liegt wirklich an der Organisation und den Strukturen selbst. Und ich werde nie vergessen, wie wir bei einer kollegialen Fallberatung, bei der es auch um einen Konflikt zwischen zwei Abteilungsleitern ging, ein interner Organisationsentwickler so nett gesagt hat, ja, klar musst du dich mit dem streiten. Das haben wir auch extra so gebaut, dass ihr an der Stelle immer wieder in einen Konflikt geratet. Und es hatte einerseits so was Lustiges, Lustvolles und gleichzeitig hat es eben so auf den Punkt gebracht, so ja, du wirst mit diesem Gegenüber immer Probleme haben oder immer wieder Konflikte haben, aber selbst wenn der weg ist, dann ist da halt ein anderer und dann hast du halt mit dem Probleme. Also es war, auch das hatte sowas Entlastendes einfach an der Stelle.
Und beschreib nochmal so schön, was du am Anfang gesagt hast, warum Konflikte wichtig und richtig sind.
Ja.
Dann kommen wir doch zur wirklich letzten Frage. Du kennst sie, das Bild. Wenn du das Thema von heute an die Wand hängen könntest, was wäre zu sehen und warum?
Ja, also ich glaube, ich würde ein Bild aufhängen, wo man ein Organigramm sieht, wo zwischen bestimmten Abteilungen Blitze eingezeichnet sind. Und dann mit so einem Art Folgepfeil Sonnen, so dass man sich eben immer wieder daran erinnert, dass die Konflikte vorgesehen sind und dafür notwendig sind, Sonnenenergie und gute Lösungen zu schaffen.
Sehr schön. Sonnenblitze, Feuerwerk. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
Auf keinen Fall.
Dann vielen Dank, Carla, für dieses Gespräch und danke auch an euch fürs Zuhören. In 2 Wochen wird es eine neue Folge geben. In der Zwischenzeit freuen wir uns wie immer über Feedback, Kommentare, Themenwünsche oder auch anderes, was ihr uns gerne sagen möchtet. Die Kontaktdaten dafür findet ihr in unserer Folgenbeschreibung oder unter www.m19-organisationsberatung.de. Danke und bis zum nächsten Mal.
Ciao.